zwei Kunden von uns wurden tatsächlich Lotto-Millionäre. Das ist schon länger her. Es war noch in der Schillingszeit. Der eine war ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Mürrisch von oben herab, ein ewiger Besserwisser. Dann wurde er Millionär. Um den Megagewinn abzuholen, fuhr mit dem Zug nach Wien. In einem Schuhgeschäft ließ er sich drei extra große Schuhkartons schenken. So ausgerüstet holte er seinen Gewinn ab. Beim Café im Boxenstopp prahlte er: Ich bestand darauf, meinen Gewinn in bar abzuholen. Ich ließ mir die Scheine vorziehen. Es dauerte mehrere Stunden. Mit den Schuhschachteln voll Geld fuhr ich wieder nach Graz. Daheim stapelte ich die Geldscheine auf den Küchentisch. Ich wartete, bis die Frau von der Arbeit kam. Auch die Tochter hatte ich nach Hause bestellt. Aber ohne ihren Mann. Den kannte ich nämlich nicht leiden. Als die Frau und Tochter daheim waren, zeigte ich ihnen meinen Bargeldbesitz. Die beiden staunten nicht schlecht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Vor ihren Augen räumte ich das ganze Geld zurück in die Kartons und sagte: Von diesem Geld kriegt ihr gar nichts. Auch vom anderen Lottogewinner war die Geschichte traurig. Der Vater des Lotto-Millionärs hat sie mir erzählt. Wir haben dem Sohn den Betrieb überschrieben. Er war sehr tüchtig. Aber dann wurde er Lotto-Millionär. Er nahm sich ein Jahr Auszeit. Er begann zu spielen. Noch vor dem Ende des Jahres hatte er so viele Schulden, dass die Bank den Betrieb versteigert hat. Beide Männer kamen zu unwahrscheinlichem Reichtum, einem Schatz, der ihr Leben nachhaltig verändert hat. Nur leider nicht zum Guten. Der eine Mann ist noch überheblicher geworden. Der andere hat ein paar Jahre Gefängnis ausgefasst. In der Antike sehnten sich vermutlich noch mehr Menschen nach Reichtum als heute. Nahezu 80% der Palästinenser waren bitterlich arm. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schatz zu entdecken, war vor 2000 Jahren aber größer als heute. Palästina war ein Land voll Unruhe und Krieg. Die Juden erlebten mehrfache Verfolgung. Sie mussten oftmals ihren Besitz recht rasch aufgeben und verlassen. Kostbare Wertsachen waren bei einer Flucht hinderlich. Wertgegenstände wurden deshalb auch oft vergraben. Da konnte es durchaus vorkommen, dass ein vergrabener Schatz eine lange Zeit unentdeckt blieb. Als Jesus die Geschichte vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle erzählte, wussten die Zuhörer, wovon er sprach. Damit auch ihr eine Ahnung davon bekommt, von welch kostbarem Schatz ich rede, habe ich eine kleine Schatztruhe mitgebracht. Es darf jeder einen ganz kurzen Blick in die Schatztruhe werfen. Aber ich muss in der Hand halten. Das ist nämlich so kostbar, was man da drin für einen Schatz hat.
Du darfst ganz kurz reinschauen. Was siehst du? Bitte, einen ganz kurzen Blick. Das ist wirklich kostbar.
Hat er mir gesagt.
Ein Schatzschätzchen darf man nicht verraten. Bitte.
Ja.
Jetzt hat jeder von euch gesehen, welch grandioser Schatz in dieser Schatztruhe verborgen liegt. Würde man heute einen Schatz in einem Acker entdecken, müsste man diesen Fund bei der Behörde melden. Den Schatz könnte man nicht stillschweigend behalten. Selbst wenn man das Grundstück kauft, hätte der ehemalige Besitzer heute einen Rechtsanspruch darauf. Im römischen Recht war das anders geregelt. Bei einem Grunderwerb gingen sämtliche Besitztümer, auch solche, die sich im Haus oder Boden verbargen, in das Rechtseigentum des neuen Besitzers über. Auch nach jüdischem Recht gehörte der Fund in einem Grundstück dem jeweiligen Grundstückseigentümer. Wer einen Schatz in einem eigenen Grundstück fand,
ich möchte eine Mail bekommen.
Durfte diesen als rechtskräftiger Eigentümer behalten. Als Jesus das Gleichnis vom Schatz im Acker und dem Berlifund beendet hatte, fragte er seine Jünger: Habt ihr das alles verstanden? Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen: Denn wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelsreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus dem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Weil die Feindschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus geradezu explodiert ist, hat Jesus in Hinkunft, in Gegenwart Ungläubiger, ganz bewusst in Gleichnissen geredet. Gott hat sein Wort vor denjenigen verborgen, die ihn ablehnen. Und das ist bis heute. Damit erfüllte sich auch, was im Buch der Psalmen verheißen ist. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Zu der Zeit betete Jesus: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und den Unwissenden enthüllt hast. Wollen wir die Botschaft von Jesus verstehen, müssen wir bereit sein, uns auf Gottes Wort einzulassen. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, dass er Mensch wurde und unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Aber weil er sündlos ist, ist er auferstanden und sitzt jetzt in Gottes Gegenwart, direkt neben ihm. Aber ohne Jesus Christus gibt es keine Gemeinschaft mit dem Vater, denn Heiliges und Unheiliges hat keine Gemeinschaft. Das Alte Testament hält uns einen Spiegel vor. Es zeigt uns unsere geistliche Verlorenheit. Gleichzeitig verweist es auf Jesus, der die Sinnlehre unseres Lebens durch seine gigantische Liebe erfüllt. Beide Gleichnisse zeigen den hohen Stellenwert, den wir in Gottes Schöpfungsplan haben. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Das Himmelreich ist kein ferner Ort. Es ist die Bezeichnung für Gott, für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das Himmelreich ist der Ort, an dem alles seinen Ausgang genommen hat, in dem sämtliche Beschlüsse vor Grundlegung von Zeit und Raum gefasst wurden. Das Himmelreich ist für ungläubige Menschen so verborgen wie der Schatz im Acker. Als Jesus Christus Mensch wurde, kam das Himmelreich auf die Erde.
diese Prophetie, die sich auf Christus, den Menschensohn, bezieht, hat der Prophet Daniel 600 Jahre vor Christi Geburt in einer Vision gesehen. Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen. Und ihm wurde Herrschaft und Erde und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Durch die Menschwerdung von Jesus Christus ist das Himmelreich zu den Menschen auf die Erde gekommen. Aus Liebe zu uns hat Jesus die Herrlichkeit des Himmelreichs verlassen. Jesus wurde ein Mensch wie wir. Den Grund für die Menschwerdung von Jesus erfahren wir im Johannesevangelium. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Die Welt, in die Jesus kam, war durch Gottlosigkeit und Unglauben gekennzeichnet. Nur ganz wenige Menschen haben Jesus Christus als den von der Tora und den Propheten vorhergesagten Messias erkannt. Diese Menschen waren ein ganz kleiner Teil aus seinem auserwählten Volk. Sie sind so wertvoll wie ein Schatz. Während seines Erdenlebens hat Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen. Er hat 12 Aposteln ausgewählt. Diese Männer haben keine herausragenden menschlichen Fähigkeiten gehabt, aber sie waren bereit, Jesus als den von Gott gesandten Menschensohn, den Messias, anzuerkennen. Diese Frauen und Männer sind Jesus gefolgt. Es sind Menschen wie du und ich. Jesus hat sie so innig geliebt, dass er alle, die an ihn glauben, als seine Mutter, seine Brüder und Schwestern bezeichnet hat. Für diese Menschen hat Jesus alles aufgegeben. An mehreren Stellen im Neuen Testament wird das Bild eines Ackers als Sinnbild für die Welt bezeichnet. Als Jesus den Jüngern das Gleichnis von Unkraut und Weizen auslegt, wird beides deutlich. Jesus Christus ist der Seemann und der Acker ist die Welt. Um den wertvollen Schatz zu bergen, hat Jesus den ganzen Acker erworben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Beide Männer, von denen ich euch am Anfang erzählt habe, wurden Lotto-Millionäre, ohne ihr eigenes Zutun. Und keiner von uns hat etwas dazu beigetragen, dass Gott uns erworben hat, gerettet hat. Und diese Handvoll Menschen, diese wenigen Menschen, die es zu seinem auserwählten Volk gehört haben, zu bergen, hat er den ganzen Acker gekauft. Er ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot in den Sünden waren, mit Christus hat uns lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Weil die ursprüngliche Verheißung im Volk Israel gegolten hat, aber das Volk, sein eigenes Volk, das sehen wir im Johannes-Evangelium. Jesus kam in sein Eigentum, aber sie haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn nicht.
Volk, die haben einen anderen Messias erwartet, einen anderen Menschensohn. Und deswegen ist die ganze Errettung auch uns zuteil geworden. Das Ganze, wir sind dieser Acker, den Jesus teuer erworben hat. Wir sind eingepflanzt in dieses kleine Volk, in diesen Stamm Israel. Wir sind so wertvoll jetzt in Gottes Augen, wie ein Schatz, wie dieser Schatz, der ursprüngliche Schatz. Um den Schatz im Acker zu erwerben, hat Jesus alles aufgegeben. Jesus hat den ganzen Acker mit seinem Leben erkauft. Damit sind auch wir, die wir einst fern waren vom Himmelreich, durch Gottes Gnade gerettet worden. Diese Rettung ist nicht aus eigenem Verdienst geschehen. Wir verdanken sie allein Gottes reicher Gnade, die uns Jesus Christus entgegengebracht hat. Noch vor Grundlegung der Welt wurde vom Vater und Sohn der Beschluss gefasst, dass alle Menschen durch den Sohn Gottes wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben sollen. Damit das geschehen konnte, musste der Mensch, Jesus Christus, den gesamten Acker kaufen. Durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Das Blut des sündlosen Sohnes wurden wir teuer erkauft. Jesus hat sich für uns hingegeben. Er hat alles aufgegeben, damit wir durch seinen Sohn im Sühnetod am Kreuz wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben. Im Gleichnis von der Perle sagt Jesus wiederum, gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann. Gott selbst hat uns erkauft. Niemand kann diesen Reichtum nachvollziehen, den Gott selbst hat, der bei Gott ist, mit dem er uns reich macht, durch die Beziehung zu ihm. Und dieser Perlenkaufmann ist wieder Christus. Im ersten Bild hat er den ganzen Acker gekauft, damit auch wir, die wir vorher fern waren, teilhaben dürfen am Reich Gottes, am Himmelreich. Im zweiten Bild, er wird der gigantische Kaufmann, dieser Multimilliardär, eine Perle. Aber um ihn zu erwerben, gibt er alles hin. Jesus hat alles hingegeben für die, die wir heute hier sitzen. Seine Gemeinde. Wir waren ursprünglich keine Perle. Wie entsteht eine Perle? Ein Teil, ein Schmutzteil, wird eingeschlossen in einer Muschel. Und es dauert Jahre, Jahrzehnte, bis aus diesem Schmutzteil, bis das so umschlossen ist, dass daraus eine Perle wird. Unser Glauben ist auch etwas, was nach und nach wächst. Aber wir sind geborgen in Christus, so wie die Perle in der Muschel, umschlossen von seiner Hand, durch seine Gerechtigkeit gerecht gemacht. Und diese Perle ist was ganz was Kostbares in Gottes Augen. Und Jesus Christus wird sie einmal bergen. Das ist eine Prophetie. Er wird uns bergen. Noch ist er für uns unsichtbar, aber wir werden ihn einmal sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Und diese Perle sind alle Gläubigen, alle, die von allen Nationen einmal an den Tisch des Herrn kommen, und es werden viele sein. Dann wird es keine Denominationen mehr geben. Es wird keine Brüder, Schwestergemeinden, Baptisten, Mennoniten, Methodisten und wie sie auch alle heißen, katholische und evangelische geben. Es wird nur mehr eine Gemeinde geben, eine Versammlung, deren Mittelpunkt Jesus Christus und der Vater ist. Und diese Perle, dazu gehören wir. Diese innige Beziehung hält der Vater zu uns durch Jesus Christus. Und wir werden einmal nicht mehr vor das Gericht kommen. Wir haben den Anwalt an unserer Seite, der uns erkauft hat, dessen Eigentum wir sind. Und immer geht es auch um einen Besitzwechsel. Vorher haben wir der Welt gehört. Jetzt gehören wir nicht mehr der Welt. Wir haben einen neuen Eigentümer, einen anderen Chef. Und der ist Jesus Christus, der uns liebt, uns verändert, dem wir immer ähnlicher werden. Mitarbeiter, die jahrelang bei einem Chef arbeiten, reden irgendwann wie der Chef. Sie verhalten sich wie der Chef. Sie benehmen sich wie der Chef. Und genauso ist es mit uns. Wir werden dem Milliardär, dem Kaufmann, dem gigantischen Gott immer ähnlicher. Weil wir sind sein Eigentum, durch sein Blut erkauft, durch seine Gerechtigkeit recht gemacht. Gerecht gemacht. Und er ist der, der uns kontrolliert, dass wir glänzen. Er ist der, der uns präsentiert, der uns in der Hand hält. Wir sind sein ganzer Stolz, seine ganze Freude, sagt Jesus. Er hat Freude, nichts als Freude ist es, dass er uns besitzt. Und deshalb habe ich euch gezeigt, wie kostbar wir in Gottes Augen sind. In der kleinen Schatztruhe war ein Spiegel. Jeder konnte sich selber darin sehen. Er konnte sehen, wie uns Gott sieht, wie kostbar und wertvoll. Und das wünsche ich euch, dass ihr es mitnehmt. Dass dieser Gott, dass keine Liebe größer ist, als die des Sohnes zu uns. Amen.
Amen. Amen. Amen.